Vielleicht hätte ich heute besser den Text der Pfingstgeschichte vorlesen sollen und über den sprechen sollen, eben das Pfingstereignis aus Apostelgeschichte 2. Aber ich habe gedacht, ich gebe einmal ein paar Gedanken zum Heiligen Geist weiter anhand vom Römerbrief von Römer Kapitel 8 und lese dazu jetzt von Römer 8 von Vers 5 an bis Vers 17. Ist ein langer Text und ist auch nicht ganz einfach. Wir gehen auf einige Punkte davon nachher ein. Das Ganze können wir ja nicht im Detail uns ansehen. Also Römer 8 von Vers 5 an. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, vom Heiligen Geist, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur bringt, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Vom Geist ist hier die Rede. Geist Gottes, Heiliger Geist. Wenn wir ehrlich sind, dann klingt das ziemlich unverständlich und beinahe ein wenig unheimlich oder sogar beängstigend. Ein Geist. Damit wollen wir lieber nichts zu tun haben. Geister sind doch sonst Spukgestalten, Gespenster, Totengeister. Sie bevölkern Märchen und Sagen und sie tauchen neuerdings auch in Videogames und Computerspielen auf. Und sie bevölkern auch die Vorstellungswelt der animistischen Religionen. Sie hausen in der Natur, in Bäumen und Flüssen, auf Bergen und in Höhlen, in Tieren und Menschen. Und wenn man den Esoterikern und den New-Age-Gurus von heutzutage glaubt, dann tun sie das neuerdings auch wieder in Europa und Nordamerika. Wir sind umgeben von Geistern angeblich. Und davor haben wir Angst, das ist unheimlich. Nun, der Heilige Geist ist nichts von dem allem, was ich gerade aufgezählt habe. Er hat nichts zu schaffen mit irgendeinem dieser Geister, egal ob sie gut sind oder böse. Der Heilige Geist ist im Grunde genommen, das ist jetzt dogmatisch nicht ganz wasserdicht, diese Definition, er ist im Grunde genommen nichts anderes als Christus. Der Heilige Geist ist Christus in uns. Dieser Abschnitt aus Römer 8, den wir gelesen haben, der macht das sehr deutlich. In Vers 9, da heißt es, der Geist Gottes wohnt in euch. Und in Vers 10 wird daran angeknüpft und gesagt, wenn nun Christus in euch ist, Er hätte auch sagen können, wenn der Geist Gottes in euch ist. Aber er sagt, wenn nun Christus in euch ist. Offensichtlich ist für Paulus das dasselbe. Beide Aussagen sind deckungsgleich. Beide sind richtig. Wir können sagen, der Heilige Geist ist in uns oder Christus ist in uns. Christus ist in uns. Das wurde so bisher im Römerbrief nicht ausgesagt, nicht ausgeführt. Wenn man den Römerbrief mal daraufhin durchliest, dann wurde bisher Folgendes gesagt. Christus hat für uns sein Leben gelassen, er ist auferstanden, er regiert, er ist unser Herr, er verschafft uns Zugang zu Gottes Gnade. Und das Neue, was jetzt in Kapitel 8 dazukommt, ist genau das. Christus ist in der Gestalt des Heiligen Geistes unmittelbar bei uns. Er ist in uns. Als Jesus auf der Erde war, da war er in seiner Person die leibhaftige Verwirklichung von Gott, von Immanuel. Das war ja der angekündigte Messias, Immanuel. Gott mit uns heißt das. Wer Jesus sah, sah den Vater. Wer Jesus hörte, hörte den Vater. Was Jesus tat, das tat er im Auftrag des Vaters. Da war Jesus bei uns. Aber die irdische Lebenszeit von Jesus, die ging eines Tages zu Ende. Seine Anhänger wussten das und sie hatten Angst davor. Und da sagte Jesus Folgendes zu ihnen: Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Er hat versucht, ihnen die Angst zu nehmen. Ihr seid dann nicht plötzlich allein. Ihr seid keine Waisen, vaterlos und mutterlos. Und er sagt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Und da haben wir den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist auf seine Weise auch Immanuel, Gott mit uns. Ist genauso eine Verwirklichung dieser Ankündigung. Gott mit uns, aber jetzt über die irdische Lebenszeit von Jesus hinaus. Er ist Jesus Stellvertreter. Er ist der Helfer, den Jesus uns schickt. Der Heilige Geist, unsere große Hilfe. Und jetzt wollen wir mal fragen, wie muss man das verstehen, unsere große Hilfe? Bei was hilft uns denn der Heilige Geist? Und um das herauszufinden, lohnt es sich, mal den Römerbrief als Ganzes bewusst auf das Thema Heiliger Geist hin anzusehen und überhaupt den Aufbau des Römerbriefs. Wenn man mal von vorne zu lesen beginnt, und das sollte man ja bei einem Brief vorne anfangen, dann stößt man auf etwas Überraschendes. Der Heilige Geist wird so gut wie überhaupt nicht erwähnt. Das ist verblüffend. Man ist fast enttäuscht. Im ganzen Brief bis dahin, also bis einschließlich Kapitel 7, fällt das Stichwort Geist gerade 5-mal. In 7 langen Kapiteln gerade mal 5-mal. Also noch nicht mal eine Erwähnung pro Kapitel. Und jetzt in einem einzigen Kapitel, Kapitel 8, gleich über 20-mal, 21-mal, wenn ich mich nicht verzählt habe. Frappierend, nicht? Es ist, als hätte sich Paulus eine umfassende Behandlung dieses Themas Heiliger Geist und was ist der Heilige Geist für uns und wie hilft er uns, bewusst bis zu diesem Kapitel aufgespart. Und wenn man jetzt der Sache auf den Grund geht, warum er das macht, dann hat das einen guten Sinn. Ich glaube, Paulus will uns gerade damit deutlich machen, worin die Hilfe des Heiligen Geistes besteht. Versetzen Sie sich mal zurück auf die Zeit, als Sie noch die Schulbank drückten. Einige von uns brauchen sich gar nicht dorthin zu versetzen, die drücken die Schulbank ja immer noch. Die sitzen immer noch drauf. Ja, und dann tun Sie mal so, als wären Sie in Mathematik schlecht gewesen. Ich weiß, Sie waren spitze, aber ab und an soll es mal jemand geben, der gerade in diesem Fach beim besten Willen nicht rauskommt. Also, da ist so eine verflixte Textaufgabe, aus der man einfach nicht schlau wird. Man rechnet einen Stiefel zusammen, das Ergebnis, so viel immerhin kapiert man, kann unmöglich stimmen. Und tatsächlich, der Lehrer streicht alles rot an. So ist unser Leben ohne Gott. Alles läuft letztlich verkehrt. Ständig verrechnen wir uns. Es läuft verkehrt, weil wir eine grundsätzlich falsche Richtung eingeschlagen haben. Wir verrechnen uns grundsätzlich. Unterm Strich stimmt nichts. Und genau das ist der Inhalt von Römer Kapitel 1 und 2. Das Versagen aller Menschen, ob Juden oder Nichtjuden, die Gottesferne aller Menschen, ob Juden oder Nichtjuden. Aber der Lehrer ist verständnisvoll und nachsichtig. Ich notiere mir kein Ungenügen, verspricht er. Ich notiere mir kein Ungenügen, verspricht er. Du darfst noch mal von vorn anfangen. Das ist die Vergebung. Gott hat uns lieb und statt, dass er uns einfach durchsegeln lässt, gibt er uns eine neue Chance. Wir dürfen immer wieder nochmal am Nullpunkt beginnen, ohne den Ballast dieser schlechten Note, ohne schlechtes Gewissen. Durch den Tod von Jesus am Kreuz hat Gott unsere Schuld weggeräumt. Und genau das ist die Botschaft von Römer Kapitel 3 bis 5. Die Vergebung nicht aufgrund von eigenen Leistungen, nicht weil wir alles richtig durchgerechnet haben, sondern weil Gott uns gnädig ist und sagt, ich vergesse das, klappt das Heft zu, wir fangen nochmal bei Null an. So, jetzt aber richtig gerechnet. Das bin ich schließlich dem Lehrer schuldig, wenn er schon so freundlich zu mir ist. Wie sagt das Paulus in Römer 6, jetzt sind wir im Kapitel 6, Vers 15, wenn unser Leben unter der Gnade steht, also wenn Gott uns einfach die Schuld weggenommen hat, dann ist es dann gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Niemals. Also, das sind wir unserem neuen Herrn schuldig, dass wir jetzt ein richtiges Leben führen, dass wir richtig rechnen. Wir haben einen neuen Herrn und sind verpflichtet, unser ganzes Leben in seinen Dienst zu stellen. Also rechnen wir nochmals. Aber es klappt wieder nicht. Man versucht es von hinten und von vorn. Die Hände beginnen zu zittern, der kalte Schweiß bricht einem aus. Es hilft alles nichts. Wie soll man es auch rauskriegen? Die kleinen grauen Gehirnzellen, die haben sich ja inzwischen nicht vermehrt. DBD, DHKPU, KKU, kennen Sie den Spruch? Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und keine kalten Umschläge. Das ist was für, wenn Sie es schnell genug sagen können, dann weiß man schon mal, dass Sie nicht zu den Doofen gehören. Okay, DBD, DHKPU, KKU. Spaß muss sein, gerade bei so einer ernsten Angelegenheit. Schmunzeln veredelt die Runzeln. Also, der Lehrer ist wieder barmherzig. Er rechnet uns unsere Rechenkünste nicht an. So ist auch Gott. Er vergibt uns immer wieder aufs Neue. 7-mal dasselbe, wenn es sein muss. Und es muss sein. Sogar 77-mal. Aber sieht so das normale Christenleben aus? Wir produzieren Müll und Gott kippt ihn jedes Mal auf seine große Müllverbrennungsanlage? Wir möchten doch selber gern so leben, so anders, wie das Gott gefallen würde. Uns nicht immer über uns selber ärgern müssen, nicht immer wieder vor Scham und Schande rote Ohren kriegen. Wir möchten doch gern das tun, was Gott möchte. Aber wie? Gott könnte sich, der Lehrer könnte sich jetzt aufs Befehlen verlegen. Du musst die Aufgabe unbedingt lösen. Wehe, du kriegst sie nicht raus. Diesmal lasse ich dich durchfallen. Das ist genau, was Paulus in Römer Kapitel 7 beschreibt. Wir nähern uns Kapitel 8, Sie merken es. Der Versuch, mit Hilfe des Gesetzes weiterzukommen. Du musst es jetzt richtig rechnen. Aber Paulus sagt, Gebote und Verbote bringen mich nicht weiter. Wir hören die Stimme wohl, allein uns fehlt die Kraft. Da hilft kein Appell etwas. Wir sind immer noch die Alten, ohnmächtig gefangen in den bösen Neigungen unserer Natur, in unserem Stolz, in unserer Eigensucht, in unseren Begierden, in unserer Zügellosigkeit. Und da kann kein Gesetz was dran ändern. Das Gesetz, das stürzt uns höchstens noch tiefer in Verzweiflung. Ich, elender Mensch, sagt Paulus am Schluss von Römer 7, wer wird mich befreien? Das Gute, das ich tun will, kann ich nicht tun, wenn ich mich einfach nur mit dem Gesetz beschäftige. Das Gesetz befiehlt mir und woher nehme ich die Kraft, es zu tun? Der Lehrer könnte übrigens noch etwas versuchen. Er könnte die Lösung an die Tafel schreiben. Wir haben bei unserer Rechnung einmal 9 rausgekriegt, einmal 11 und jetzt schreibt er da vorne hin 10. Eine runde Zahl, angenehm zu wissen. Bloß, wie komme ich zu diesem richtigen Ergebnis? Wo liegt bei mir der Fehler? Jetzt wissen wir, wie das Ziel aussieht, die 10 vorne dran, aber wir kennen den Weg nicht, der dorthin führt. So ungefähr wäre das, wenn die Verkündigung des Evangeliums nur darin bestehen würde, uns Jesus als leuchtendes Beispiel vor Augen zu malen. Manche denken ja, das ist es, so muss man evangelisieren. Sieh dir seine Liebe an, seine Freundlichkeit, seine Bescheidenheit. Oder denk ans Kreuz, wie hat sich da Jesus für dich aufgeopfert? So müsstest du auch leben, so opferbereit. So müsstest du dich auch verhalten, so selbstlos. Wunderbar, aber wie schaffe ich das? Jesus auf der Erde, ja, der war freundlich und der ging ans Kreuz, aber das liegt ja so lange zurück. Das Kreuz ist 2000 Jahre her. Und dann ist Jesus auferstanden und in den Himmel gegangen. Und sein Thron ist so fern. Und das Vorbild verblasst. Es verliert seine Konturen. Nein, ein Vorbild allein genügt nicht. Aber dann könnte der Lehrer noch etwas machen. Und jetzt sind wir in Römer 8 angelangt. Damit sind wir beim Heiligen Geist. Der Lehrer könnte seinen Platz vorn am Pult verlassen und den Gang runterwandern zu dem hilflosen Schüler und ihm anbieten, komm, wir rechnen es zusammen. Ich zeige dir Schritt um Schritt, wie es gemacht wird. Gemeinsam packen wir die Aufgabe. Du allein, das wird nichts. Aber du mit mir und ich bei dir, das klappt. Der Heilige Geist, unsere große Hilfe. Erst mit dem Heiligen Geist ist Heiligung möglich. Der Schritt über die Vergebung hinaus, also eine Lebensführung im Sinn Gottes. Erst mit dem Heiligen Geist entsteht in unserem Leben das nötige Gegengewicht gegen die immer noch vorhandene Neigung zur Sünde. Und nicht nur ein Gegengewicht, ein Übergewicht. Sehen Sie, darauf weist der Aufbau des Römerbriefs hin. In Kapitel 8 lässt Paulus gewissermaßen die Katze aus dem Sack. Ich glaube, Paulus wäre ein guter Theaterregisseur geworden. Der versteht was von Dramaturgie. Der macht uns neugierig und lässt uns dann erstmal eine Weile zappeln. In Kapitel 6, da hat er, ich vereinfache das mal ein bisschen, die Forderung aufgestellt, ein Christ darf nicht mehr sündigen. Aber eben, wie gelingt das? Schließlich lebe ich noch in dieser Welt mit ihren 1000 Angeboten, die von Gott wegführen. Und meine bösen Neigungen, die sind auch immer noch in mir. Die trage ich mit. Wer hilft mir im Sinn Gottes zu leben? Und jeder wartet darauf, dass Paulus dann im nächsten Kapitel, Kapitel 7, die Lösung anbietet. Stattdessen zeigt er dort erstmal, wie es nicht gelingt. Es gelingt nicht, wenn wir uns am Gesetz orientieren. Und erst jetzt, nachdem die Spannung sozusagen riesig geworden ist, in Kapitel 8, da lüftet er das Geheimnis. Jetzt beantwortet er die Frage, die bis dahin offen geblieben ist. Er verrät uns, wie wir ein neues Leben führen können. Und dieses Geheimnis hat einen Namen, der Heilige Geist. Paulus sagt, der Heilige Geist wohnt in uns. Er sagt das in diesen wenigen Versen gleich zweimal, Vers 9 und Vers 11. Der Heilige Geist wohnt in uns. Da ist also eines Tages ein Möbelwagen vorgefahren. Da hat jemand Einzug gehalten bei uns. Wann war das? Er schreibt ja hier zu Christen. Das war an dem Tag, als wir unser Leben Jesus öffneten, bei unserer Umkehr zu ihm. Es gibt ja Christen, die meinen, der Heilige Geist, der ziehe erst irgendwann später ins Leben ein, im Rahmen einer sogenannten Geistestaufe. Am besten mit irgendeinem ganz außergewöhnlichen Erlebnis, wie dem Reden in fremden Sprachen. Paulus teilt diese Ansicht nicht. Christ werden und Geistesempfang, das gehört für ihn untrennbar zusammen. Wir haben ja vorher die Verse gehört, Römer 8, Vers 9, wenn jemand diesen Geist nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Man kann nicht Christ sein und noch keinen Heiligen Geist haben. Oder dann Vers 10, wenn Christus in euch ist, dann habt ihr den Geist empfangen. Wenn man Christ ist, hat man den Geist. Wenn man kein Christ ist, hat man den Geist nicht. Oder umgekehrt gesagt, wenn man den Geist nicht hat, ist man kein Christ. Also der Besitz des Heiligen Geistes ist nicht das Prärogativ, das Vorrecht einer bestimmten Gruppe von Christen. Er ist das Kennzeichen aller, die zur Gemeinde Jesu gehören. Jeder Christ hat den Heiligen Geist. Keiner ist Christ, der den Heiligen Geist nicht hat. Aber gleichzeitig muss man das eben auch betonen, dass es ausschließlich das Kennzeichen derer ist, die zur Gemeinde von Jesus gehören. Viele wollen heute Erfahrungen machen mit dem Heiligen Geist, aber ohne sich Jesus zu unterstellen. Man findet x Kursangebote über spirituelle Erfahrungen. Christsein ist out, aber spirituelle Frömmigkeit, das ist in. Nur eben ohne Jesus. Und genau an der Stelle macht Gott nicht mit, da macht der Heilige Geist nicht mit. Den Heiligen Geist gibt es nur über Jesus. Den kann man nicht an Jesus vorbei in sein Leben schmuggeln. Der Heilige Geist ist kein zweites Erlösungsmittel, kein vom Kreuz unabhängiger Weg zu Gott. Also, da ist nun der Heilige Geist bei uns eingezogen. Aber wohlgemerkt, nicht als Gast. Der Heilige Geist, das ist Gott in Person, Immanuel. Und wenn Gott zu jemandem kommt, dann ist er nicht einfach Gast oder Untermieter. Wenn Gott kommt, dann beansprucht er die Rolle des Hausherrn. Er gehört nicht ins Gästezimmer, er gehört in den Wohnraum. Und das ist wichtig. Ein Gast, wenn der sich bei mir umsieht, der rümpft vielleicht die Nase über die Bilder, die wir an der Wand hängen haben. Er äußert sich vielleicht abfällig über die Farbe unserer Tapeten. Aber das ist auch alles. Verändern darf er nichts. Wie es bei uns aussieht, das bestimmen wir. Schließlich ist das unsere Wohnung. Wir sind die Gastgeber. Aber anders ist es, wenn wir diesen neuen Bewohner, der bei uns Einzug hält, bewusst bitten, Hausherr zu werden. Dann bestimmt er, wie es bei uns aussieht. Dann kommen die Möbel, die er mitbringt, nicht ins Kellerabteil oder in die Einliegerwohnung, sondern dann kommen die mitten in die besten Stuben. Dann sagt er, welches Buch und welche Zeitschrift eigentlich nicht in unser Haus gehören oder was vielleicht stattdessen angeschafft werden sollte an Büchern und Zeitschriften. Dann bestimmt er über mögliche Gäste und Gesprächsinhalte. Kurz gesagt, den Tapetenwechsel, den vollzieht er dann und den darf er vollziehen. Was bringt denn dieser neue Bewohner mit? Was tragen die Möbelpacker in mein Haus, wenn der Heilige Geist Einzug hält? Das ist eine ganze Menge. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ. Ich habe hier ein paar Sachen aufgezählt, die genau in diesem Abschnitt stehen, den wir gelesen haben. Vers 6 und 11, er bringt Leben mit sich. Auch wieder in Vers 6, Frieden. Vers 11, Kraft. Vers 15, Freiheit. Vers 16, Gewissheit. Vers 17, Hoffnung. Wenn ich das alles so aufzähle, dann sind das natürlich einfach erstmal nur Schlagwörter. Klischees beinahe. Aber wenn wir jetzt Zeit hätten, uns das genauer anzusehen, dann würden wir merken, wie reich jeder dieser Begriffe ist. Leider können wir nicht im Einzelnen darauf eingehen. Ich möchte einfach nur beim ersten stehen bleiben, Leben. Wo der Heilige Geist Einzug hält, da entsteht etwas Neues, etwas Lebendiges. Er bringt Leben mit, er ist das Leben. Da wächst etwas in uns heran. Wo der Heilige Geist Einzug hält, da macht man lebendige Erfahrungen. Das sind in gewissem Sinn beunruhigende Erfahrungen. Da verändert sich etwas. Wo Leben ist, da wächst etwas und verändert sich. Da wird das Bisherige auf den Kopf gestellt. Da brechen Verkrustungen auf. Da wird Schuld aufgedeckt und ausgeräumt. Da kann man selber plötzlich anderen vergeben, die man bisher nur gehasst hat. Der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist, der stört uns in unserer Friedhofsruhe, der rüttelt uns aus unserer Trägheit auf, der kritisiert, der korrigiert. Der Heilige Geist ist innovativ, der lässt uns nicht so, wie wir sind. Er schafft in uns dieses von uns selbst so ersehnte neue Denken und Verhalten, eben diese Kapazität, richtig zu rechnen. Was tot war, wird lebendig. Das ist eine Revolution. Der Heilige Geist wirkt eine durchgreifende und nachhaltige Veränderung unserer gesamten Lebensführung. Er durchdringt unseren Alltag, er greift in unsere Beziehungen ein, er schafft im wahrsten Sinn des Wortes alternative Lebensformen. Sinnerfüllte Arbeit, heile und wenn nötig geheilte Ehen, Familien, in denen neues Vertrauen herrscht, Zuverlässigkeit im Beruf, manchmal sogar Umwälzungen auf politischer und staatlicher Ebene. Und auch in der christlichen Gemeinde, jetzt nicht nur im privaten, persönlichen Leben, auch in der christlichen Gemeinde wird der Heilige Geist immer wieder für neue Formen und neues Leben sorgen. Wo Leben ist, da ist Bewegung, da ist Unruhe. Manchen macht das Angst, aber das ist so, da passiert Neues, Bewegung und Neuerung. Manches von dem, was wir für bibeltreu halten, manche Errungenschaft, auf die wir stolz sind, das ist nur fromme Tradition. Das war vielleicht mal richtig und heute müsste es durch was anderes ersetzt werden, was Neues, was heute Lebendiges. Auch für die Gemeinde gilt, wo der Heilige Geist am Werk ist, muss man mit Umwälzungen rechnen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich euch aus einem Buch vorlesen, das ich gerade jetzt zu Ende gelesen habe. Es ist ein ganz kleines Buch, nur gut 100 Seiten, von Furcht befreit. Das ist ein Bericht von einer Missionsarbeit in Nordost-Ghana, also in Westafrika. Das ist einfach unglaublich. Ich schreibe mal auf unserer Homepage eine kleine Zusammenfassung des Buches demnächst. Wenn Judith wieder zurück ist, dann kann sie es dann draufstellen. Und Ich würde euch empfehlen, euch das Buch anzuschaffen. Dort gebe ich dann die Angaben, wo man es bestellen kann. Das ist einfach unglaublich. Man meint, die Apostelgeschichte sei zurückgekehrt. Man meint, man sei plötzlich wieder bei Apostelgeschichte 2 gelandet oder in den folgenden Kapiteln. Da sind 1992 ein Missionsehepaar dorthin gegangen, zu einem Stamm, den Konkomba, die Steinzeitmenschen waren. Die hatten noch nie was von Zivilisation gesehen und gehört, lebten mit ihren Fetischen, ihrem Aberglauben. Es ist unglaublich, unter welcher Furcht diese Leute lebten. Dämonenangst, Geisterangst. Und dann kommt dieses Missionsehepaar mit dem Weg zusammen, weltweiter Einsatz für Christus. Und 4 Jahre später verlassen sie das Gebiet wieder. Da gibt es dann, inzwischen gibt es über 3000 Gemeinden und einige 10.000 Christen dort. Und das Ganze unter schwersten Verfolgungen, bis hin zu Todesdrohungen, versuchtem Mord und allem Möglichen an den Missionaren, an Stammesangehörigen, die sich zu Jesus bekannten. Aber das Ganze mit Erlebnissen und Ereignissen, man denkt, das kann einfach nicht wahr sein. Und das kann kein Mensch machen. Da sind Dinge passiert, wo die Missionare einfach dastanden und zugucken konnten, wie sich Leute bekehrten. Sie sagen nur, das kann nur der Heilige Geist gewesen sein, der das gemacht hat. Er war am Werk, er hat Neuerungen geschafft, er hat Leben in dieses tote, in dieses furchtgeplagte Volk gebracht. Von Furcht befreit ist der Titel des Buches. Wie gesagt, das bringt uns der Heilige Geist, Gottes Leben in unser Haus, in unser Herz. An anderer Stelle nennt die Bibel das Wiedergeburt, neues Leben, Wiedergeburt. Nun leben wir ja schon vorher. Unsere Mutter hat uns zur Welt gebracht. Aber das war ein Dasein, ja, das war gar kein richtiges Leben. Es war ein Leben als Sklaven der Sünde, ein Leben in Angst und Furcht, ein Leben, über das man sich im Rückblick schämen muss. Ein Leben, das zwangsläufig zum Tod führt, ein Sterbeleben. Jeder Säugling ist bereits ein Todeskandidat. Es gibt streng genommen nur eine Todesursache, das ist unsere Geburt. Aber dann hält Gott in der Person des Heiligen Geistes Einzug bei uns. Und das ist die zweite Geburt. Ein neues Leben beginnt. Jetzt sind wir nicht nur Kinder unserer Eltern, jetzt sind wir auch und vor allem Kinder Gottes. Der Heilige Geist macht uns zu Söhnen und Töchtern Gottes. Auch das stand in unserem Abschnitt Römer 8, Vers 15. Der Geist, den wir empfangen haben, macht uns zu Gottes Söhnen und Töchtern. Wir haben jetzt nicht mehr nur einen irdischen Vater, wir haben einen Vater im Himmel. Wir gehören zu einer neuen, weltumspannenden Familie. Und durch den Heiligen Geist sind wir aufs Engste mit den anderen Familienmitgliedern und vor allem mit Gott selber verbunden. So, jetzt haben wir uns wenigstens mal diesen ersten Ausstattungsgegenstand angesehen, den der Heilige Geist bei seinem Einzug mitbringt. Neues Leben. Mit Hilfe des Heiligen Geistes ist es möglich, wirklich so zu leben, wie es Gott gefällt und wie es uns selber gut tut. Mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir richtig rechnen. Wir können die uns gestellten Aufgaben lösen. Mit dem Heiligen Geist ist eine Macht in unser Leben eingezogen, die stärker ist als alle anderen Mächte. Jetzt können wir das Böse wirklich überwinden. So toll das alles klingt, und das ist ja wirklich toll, eine Warnung ist trotzdem angebracht und die geht auch unmittelbar aus Römer 8 hervor. Der Sieg über die Sünde, der fällt uns jetzt nicht wie reife Früchte einfach in den Schoß. Der ist und bleibt ein Kampf, der eigentlich erst da beginnt, weil wir jetzt ja auch erst eine Macht haben, gegen die Sünde aufzustehen und sie aus dem Haus zu werfen. Der Sieg über die Sünde, der kommt auch bei dem, der den Heiligen Geist hat, nicht automatisch zustande. Christen müssen jedes Mal wieder neu drum kämpfen. Das liegt zunächst mal daran, dass wir ja unsere eigensüchtige Natur immer noch haben. Die ist nicht mit der Wiedergeburt verschwunden. Römer 7 sagt das sehr ausführlich. Der Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ ist nicht der, dass der Nicht-Christ die alte Natur hat und der Christ die neue. Der Unterschied besteht vielmehr darin, der Nicht-Christ hat nur seine sündige Natur und der Christ hat seine sündige Natur plus als Gegengewicht die Kraft des Heiligen Geistes, die neue Natur. Nun könnte man ja denken, diese Kraft Gottes ist doch viel stärker als die Kraft des Bösen. Die bildet nicht nur ein Gegengewicht, sondern ein Übergewicht. Also kann es doch gar keine Frage mehr sein, dass wir in jeder Lage gewinnen. Und leider ist das nicht der Fall. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wie kommt das? Das kommt, meine ich, daher, dass zwischen dem Heiligen Geist und uns eine personale Beziehung besteht. Ich bin eine Person und der Heilige Geist ist eine Person. Der ist nicht mein Werkzeug, mit dem ich hantieren kann, wenn ich es nur geschickt genug anstelle. Und ich bin nicht seine Marionette, mit der der Heilige Geist machen kann, wie es ihm passt und ich weiß gar nicht, wie mir geschieht. Der Heilige Geist ist nicht, wie wir uns das eben oft vorstellen, eine unpersönliche Kraft. Der ist kein Es, er ist ein Er. Er ist Gott in Person, Immanuel. Und wir bekommen diese Kraft nicht einfach so in die Hand gedrückt, wie die modernen Science-Fiction-Helden. Die bekommen ein Laserschwert in die Hand gedrückt, über das sie danach belieben, verfügen können. Da fuchteln sie mit rum, richten das Laserschwert mit tödlicher Präzision gegen alles, was ihnen sich in den Weg stellt. Nein, so können wir nicht über den Heiligen Geist verfügen. Er will über uns verfügen. Aber wenn er über uns verfügen will, dann ist es eine freiwillige Geschichte. Der macht uns nicht einfach zu seinen Sklaven, zu Puppen, die so tanzen, wie er die Fäden zieht. Der Heilige Geist nimmt mich als sein Gegenüber ernst, und zwar als ein persönliches Gegenüber. Ich bin für mein Tun verantwortlich. Und deswegen stellt uns Paulus in Römer 8 mehrfach vor die Entscheidung. In Vers 12 und 13, da sagt er Folgendes: All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Wenn ihr euch jedoch von Gottes Geist bestimmen lasst und dadurch die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Also, auf uns liegt eine Verpflichtung. Gott hat uns einen Heiligen Geist geschenkt, also sind wir zur Heiligkeit verpflichtet. Wir haben neues Leben bekommen, also sind wir verpflichtet, aus unserem Leben alles auszuräumen, was damit unvereinbar ist. Je klarer wir erfassen, wie privilegiert wir sind, neu gewordene Menschen, desto deutlicher begreifen wir auch die Verpflichtung, entsprechend zu leben. Wir haben uns einmal entschieden, unser Leben dem Geist Gottes zu öffnen. Aber diese Entscheidung, die ist ständig umkämpft. Dauernd sind da Stimmen, die uns davon abbringen wollen. Stimmen von Menschen um uns her, aber auch Stimmen aus unserem eigenen Herz. Laufend kommen wir an Weggabelungen, wo wir wieder neu gefordert sind, den Weg Gottes zu wählen. Das ist nicht mit einer Entscheidung ein für alle Mal erledigt. Das ist nicht eine einzelne Tat und dann ist alles gut, sondern das ist eine Haltung, die wir einmal einnehmen müssen und dann beständig beibehalten und notfalls muss sie immer wieder zurückgewonnen werden. Gerade weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat, sind wir dazu verpflichtet, uns immer neu für ihn und gegen unsere eigene Natur zu entscheiden. Das ist die negative Seite. Paulus sagt, tötet die alten Verhaltensweisen. Tötet die alten Verhaltensweisen. Sollen wir also etwas umbringen? Das klingt grausam, das klingt unbarmherzig, aber genau das ist beabsichtigt. Sünde verdient kein Mitleid. Wenn wir sie nicht töten, wird sie uns töten. So einfach ist das. Es gibt kein Dazwischen. Sünde verdient kein Mitleid. Wenn wir sie nicht töten, wird sie uns töten. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Römer 8, Vers 6. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Die Sünde wird uns töten, Vers 13. Töten, das bedeutet radikales Brechen mit allem, was uns als verkehrt bewusst ist, mit schlechten Gewohnheiten, mit gottlosen Gedankengängen. Das Töten, das bedeutet, wie Jesus das einmal bildlich und sehr drastisch gesagt hat, das bedeutet, sein Auge auszureißen oder seinen Fuß abzuhauen oder die Hand abzuhacken, wenn die Sünde uns dadurch packt, durch das, was wir sehen oder durch den Weg, den wir gehen. Es gibt mit einem Wort gegenüber unserer eigensüchtigen Natur nur ein richtiges Vorgehen und das ist, sie zu töten. Aber das ist eben auch nicht mit einem Schlag getan. Das bedeutet Auseinandersetzung mit uns selbst, mit unseren eigenen verbogenen Wünschen und das kann daher äußerst schmerzhaft sein. Aber wir müssen kämpfen, wenn wir uns nicht selber den Tod holen wollen. Wir können kämpfen, weil der Heilige Geist in uns wohnt und uns die nötige Kraft dazu gibt. Aber da ist dann auch die positive Seite. Paulus sagt, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Seid auf das ausgerichtet, was der Geist will. Und wie sieht das denn konkret aus? Sich vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Das heißt auf jeden Fall mal von den Dingen Gebrauch machen, durch die er zu uns reden will. Vom Gebet, von der Bibel, von der Begegnung mit anderen Christen. Das sind eigentlich die Grundmittel, wie wir den Heiligen Geist immer besser kennenlernen und durch ihn all das Neue in unser Leben kommt. Viele denken, sie müssten auf irgendwelche ekstatischen Erlebnisse warten, müssten berauschende Gefühle haben oder tiefsinnige Gedanken, irgendwelche außerordentlichen Fertigkeiten bekommen. Und das wären dann die unwiderleglichen Zeichen des Geistes. Das Neue Testament sieht das ganz anders. Der Maßstab dafür, ob einer wirklich sich vom Heiligen Geist leiten lässt, der ist etwas viel Grundsätzlicheres. Es ist die Frage, ob sich unser alltägliches Verhalten am Verhalten von Jesus orientiert. An seiner Liebe, an seiner Selbstlosigkeit, an seinem Wahrheitssinn, an seinem Einsatz für die Sache Gottes. Wir können uns ganz praktisch fragen, mit was beschäftigen wir uns in unseren Gedanken? Was füllt unser Tun? Wo liegen unsere Interessen? Womit verbringen wir unsere Zeit? Wofür geben wir unser Geld aus? Wo setzen wir unsere Energie ein? Daran sehen wir, auf was unser Leben ausgerichtet ist, auf Gott oder auf uns selbst. Jesus sagt in der Bergpredigt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Also sich vom Heiligen Geist bestimmen lassen, das heißt dem Reich Gottes absolute oberste Priorität einräumen. Wenn wirklich Gottes Reich die entscheidende Größe ist, wenn wirklich die ganze Menschheitsgeschichte auf Gottes Reich hinausläuft, wenn wir wirklich überzeugt sind und unsere Mitmenschen überzeugen wollen, dass es nichts Wichtigeres gibt, als am Reich Gottes teilzuhaben, dann muss unser Leben hier und heute entsprechend aussehen. Das muss sich heute widerspiegeln bei uns. Nicht Wohlstandsbürgertum, nicht hübsches Einfamilienhaus, nicht schicker Wagen, nicht ausgedehnte Urlaubsreisen dürfen unsere Lebensziele sein. Das ist alles nichts Schlechtes, aber das darf nicht obendran stehen. Das darf uns nicht zufrieden machen. Was anderes muss uns zufrieden machen. Wenn Gott in unserem Leben zum Zug kommt und wenn er im Alltag, in der Familie, bei der Arbeit, in der Gemeinde den ersten Rang einnimmt. Das und das allein ist ein Ausweis dafür, dass wir den Heiligen Geist haben. Also das sind die beiden Optionen, die beiden möglichen Ausrichtungen unseres Lebens. Die eigene Natur und der Geist Gottes. Ich glaube, Sie kennen das auch. Manchmal fällt uns die Entscheidung gegen die Sünde und für Gott leicht. Der Heilige Geist macht uns Jesus so lieb. Er erinnert uns an seine tollen Worte. Er nimmt uns die Angst vor Verachtung und Alleinsein, dass es geradezu eine Selbstverständlichkeit ist, der Versuchung zu widerstehen. Und dann gibt es aber auch Tage und Situationen, da bedrängt uns das Böse dermaßen, dass uns ganz schwindelig wird. Wenn man dann noch einen klaren Kopf behalten will, dann ist es gut, sich an diesen Vers 6 aus Römer 8 zu erinnern. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wenn die Versuchung so vor uns steht, dass wir gar nicht wissen, aus und ein wissen, dann denken wir doch an den Ausgang der Sache. Tod, wer will das schon? Wer will den Tod? Am Ende der Sünde steht der Tod. Leben und Frieden, wer will das nicht? Der Weg mit Gott bringt uns Leben und Frieden. Jedes Mal, wenn jemand sich gegen Gott entscheidet, hält der Unfrieden bei ihm Einzug. Er wird nicht glücklicher, er hat nichts gewonnen, er hat sein Leben ein Stück weit zerstört. Und jedes Mal, wenn sich jemand für Gott entscheidet, zieht der Frieden ein. Wir werden ruhig und froh, weil wir wissen, dass Gott bei uns ist, durch seinen Helfer, den Heiligen Geist. Also, das war's, was Römer 8 uns über den Heiligen Geist lehrt. Das war eine kleine Ecke davon. Es gibt noch viel mehr. Das Kapitel geht ja noch weiter und spricht auch dann noch vom Heiligen Geist. Aber eben, der Heilige Geist ist unsere große Hilfe im Auftrag Gottes. Eine ganz winzige Beobachtung zum Schluss noch. Ich habe das ja schon gesagt, der Heilige Geist wohnt in uns. Ich habe gesagt, er hält bei uns Einzug und bringt tolle Dinge mit. Aber wenn es heißt, er wohnt in uns, dann heißt das auch, er ist nicht nur sporadisch zu Besuch. Er gibt nicht nur unberechenbare Gedankenanstöße. Er lässt uns nicht nur mal hier und dann wieder mal da so vereinzelte Erlebnisse machen. Er hilft uns nicht bloß mal vorgestern und dann in 3 Tagen wieder. Nein, er wohnt bei uns und das heißt, er ist beständig und zuverlässig da. Und daran können wir uns halten. Das wird sich im Leben des Christen auswirken. Das schafft nach und nach eine veränderte Einstellung zur Sünde. Bis wir schließlich in keiner Weise mehr Sünde als Lebensbereicherung ansehen und der Sünde keinen Geschmack mehr abgewinnen können. Wir laufen ihr davon. Der Heilige Geist treibt uns Jesus in die Arme. Und das ist schließlich seine eigentliche Aufgabe. Er führt uns zu Jesus. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns diesen Helfer geschickt hast. Du hast deine Jünger damals nicht im Stich gelassen, auch wenn sie sehr traurig waren, als du weggegangen bist. Aber du hast versprochen, wiederzukommen und du bist wiedergekommen in Gestalt des Heiligen Geistes. Und ich danke dir sehr, dass dieser Helfer, dieser Tröster, dieser Stellvertreter, dieser Anwalt unter uns ist. Nicht nur unter uns als Gemeinde, sondern in uns, in jedem persönlich, der sein Leben dir anvertraut hat. Und ich danke dir, dass wir umwälzende Dinge erlebt haben und weiterhin erleben dürfen durch diesen Heiligen Geist, der die Welt auf den Kopf stellt und der alles neu macht, bei jedem, der bereit ist, sich erneuern zu lassen. Danke, Herr, für diese großartige Gabe des Heiligen Geistes. Das feiern wir heute zu Pfingsten. Das soll unser ganzes Leben begleiten und prägen. Amen.